swiftly analyze, swiftly analyze. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich bin Sabine und
ich bin Melissa.
Ja, herzlich willkommen bei Swiftly Analyze. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir müssen am Anfang etwas gestehen, und zwar nehmen wir diese Folge nicht zum ersten Mal auf. Jetzt sind wir richtige Podcasterinnen, würde ich sagen.
Ja.
Ohne das einmal gehabt zu haben, dieses Erlebnis, kann man keine richtigen Podcasterinnen sein. Es ist nämlich so, dass wir eine wirklich sehr lustige Folge die Woche schon aufgezeichnet haben und aufgrund meines Versagens...
Nein, technisches Versagen.
Technisches Versagen existiert diese Folge einfach nicht. Das ist jetzt einfach unsere Lost Episode. Ja, das passiert, wenn der Techniker mal eine Woche nicht da ist, ne? Und uns seine...
enttäuschend von ihm.
Der ist seinem eigentlichen Job nachgegangen, finde ich schon frech.
Aber das ist überhaupt kein Problem, weil ich vergesse sowieso immer im Nachhinein, was wir gesagt haben.
Finde ich
auch.
Das
heißt, ich werde über deine Witze nochmal lachen.
Ja, damit zur Folge. Genau, wir müssen eigentlich damit beginnen. Melissa, du hast ein Problem. Habe ich gehört.
Ich bin so ehrlich, ist es nicht besser geworden, seit ich dir von diesem Problem das letzte Mal berichtet habe.
Möchtest du uns davon erzählen? Wir sind hier eine Selbsthilfegruppe.
Es ist ganz schlimm. Ich habe eine neue Obsession. Sie heißt Heated Rivalry. Alle, die in den vergangenen 1,5 Wochen mit mir gesprochen haben, wissen davon. An alle, die nicht an Bord sind, Heated Rivalry ist eine Serie basierend auf einem Buch bzw. einer Buchreihe. Es geht um schwule Hockeyspieler, Eishockeyspieler. Es ist die beste Serie, die ich in meinem Leben je gesehen habe.
Du meinst, die du in deinem Leben schon 20 Mal gesehen hast?
Hey, ich bin gerade erst beim dritten Mal.
Ah ja, Entschuldigung.
Ich weiß, schwach von mir, aber ich habe in der Zwischenzeit jetzt auch angefangen, die Bücher zu lesen. Das hat es nicht besser gemacht. Ich habe gelernt, wie viele meiner Lieder in meinen Favorites geeignet sind, um Heated Rivalry Edits zu machen. Also nicht, dass ich das könnte, aber in meinem Kopf habe ich das gemacht. Taylor hat sehr viele passende Lieder. Ja, es ist schlimm. Ich kann an nichts anderes denken. Ich mal schauen, wie der Stand ist, wenn wir uns das nächste Mal sprechen. Aber aktuell ist mein Kopf hockeylastig.
Das ist okay. Jeder braucht sowas mal. Aber ja, speaking of hot daddies. Heute wird es um das Thema Vaterfigur gehen, das Lied von Taylor, obviously, von wem denn auch sonst. Bevor wir aber so richtig einsteigen, hätten wir noch ein, zwei Nachträge zum letzten Mal. Der erste Nachtrag ist, ich hatte ja die Hausaufgabe, so kurz zu recherchieren, ob irgendwie ein Bezug zwischen Joni Mitchell und Taylor Swift besteht, beziehungsweise ob Joni ein Vorbild für Taylor war, beziehungsweise ist. Es ist tatsächlich so, dass vor allem das sehr bekannte Album von Joni namens Blue hin und wieder quasi verglichen wird mit manchen Taylor-Alben, vor allem insbesondere mit dem Album Red. Lustig. Vor allem, wenn man sagt, dass es quasi so eine ähnliche emotionale Direktheit hat, wie das auch das Blue-Album von Mitchell schon hatte. Und ich glaube, Taylor hat auch insbesondere den Song River auf dem Blue-Album. Der ist übrigens ganz toll, falls du den nicht kennst.
Der kommt in die Playlist.
Ja, hat sie besonders auch hervorgehoben als einen der Songs, den sie sehr gerne mag. Es ist aber so, dass es jetzt aber irgendwie keine Hinweise darauf gibt, dass jetzt Joni insbesondere eine Vorbildfunktion hat für Taylor. Ich glaube, die hat halt einfach, weil sie halt so eine einflussreiche Songwriterin ist, generell halt sehr viele aus der Generation geprägt. Und irgendwann, als Joni auch mal gefragt wurde, ob irgendwie Taylor sie spielen könnte in ihrer Lebensverfilmung, hat Joni auch so gemeint, nö, fände sie nicht so geil. Also ich weiß auch nicht.
Die Frage ist, fände sie die Vorstellung, in der Lebensverfilmung von irgendwem gespielt zu werden, generell nicht so geil? Oder ist das ein Taylor-spezifisches Problem?
Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie ist das auch eine awkward Frage, wenn man noch lebt, oder das gefragt zu werden.
Also wenn ich überlege, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wer sollte dich in einer Verfilmung spielen? Keine Ahnung.
Du?
Warum?
Ja, hoffentlich.
Wirklich. Ich finde generell das, glaube ich, weird, so wenn du so Verfilmungen hast, so Biopics und die Leute leben noch.
Ja, voll. Naja. Ja, aber trotzdem, große, große Empfehlung an der Stelle für alle, die Joni Mitchell nicht kennen. Sie ist wirklich eine ganz tolle Singer-Songwriterin und da hier ja viele Leute zuhören, die auch sehr gerne eine bestimmte Singer-Songwriterin mögen, kann ich mir vorstellen, dass es auch allen gefällt. Und für alle die noch nicht so großer Fan sind, liebe Grüße an meine Mama an dieser Stelle.
Grüße an Sabines Mama.
Genau, Melissa, du hast auch noch einen Nachtrag, ne?
Ja, ich muss mich öffentlich und aufrichtig entschuldigen bei allen, die letzte Folge gehört haben und denen dabei die gleiche unangenehme Stelle aufgefallen ist wie mir, als ich die fertige Folge dann gehört habe.
Shame, shame.
Ja, shame. Sabine, Leute, hat die Shame-Glocke und nicht zu Unrecht. Ich habe voll den Fail gebracht. Es hat bis jetzt noch niemand dazu geschrieben. Entweder es ist niemandem aufgefallen. Dann ist es jetzt gerade dumm, dass ich das sage, aber es ist okay. Ich kann zu meinen Fehlern stehen. Zweite Option. Euch ging's wie mir, wenn ich Podcast höre und die Leute sagen irgendwas falsch. Ich stehe dann da und ich sag manchmal auch laut, wie kann man das nicht wissen? Aber ich würde das den Leuten nie schreiben oder sagen, außer es ist irgendwas grob falsch. Aber dann denke ich mir auch immer, ja, irgendwer wird schon schreiben.
Ich glaube, unsere Fans sind noch zu nett.
Vielleicht. Ja, aber was war eigentlich mein Fehler? Ich habe letztes Mal gesagt, dass in Archer Ghosts vorkommt, was komplett falsch ist. Es heißt natürlich The Room is on Fire, Invisible Smoke, was auch viel mehr Sinn macht. Nichtsdestotrotz ganz großartige Stelle und ganz großartiger Song und immer noch große Empfehlung. Genau, also an dieser Stelle offizielle Entschuldigung meinerseits. Wenn es euch unangenehme Momente beschert hat, dann tut's mir leid. Es hat mir unangenehme Momente beschert.
Ja, mir ist es natürlich sofort aufgefallen. Also ja. Bin im Schnitt gesessen und gedacht, oh mein Gott, Melissa, wie peinloh.
Und dann hast du dir gedacht, jetzt lasse ich's drin.
Ja, jetzt lasse ich's drin, weil ich eine gemeine Person bin. Ist nicht dir erst beim Kontrollhören aufgefallen.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch noch einen anderen Nachtrag. Und zwar geht's da um das Opalite Musikvideo, beziehungsweise um die Tatsache, dass es inzwischen eine Extended Version, beziehungsweise sogar zwei Extended Versions gibt, also Teil 1 und Teil 2. Beides auch auf Spotify und ich gehe davon aus, auch auf Apple. Das normale Musikvideo ist inzwischen auf YouTube. Und zwar haben sie quasi so behind the scenes an dieses Video rangeschnitten. Ich habe es mir angeschaut, ich fand es ganz nett und ganz witzig. Mein Highlight war so das eine, dass Taylor Donald nicht verraten hat, dass er eine Choreo machen muss. She kind of has a habit of doing that. Leuten nicht verraten, dass sie eine Choreo machen müssen.
Ja.
Wenn ihr die Eras Tour Doku gesehen habt, wisst ihr, was ich meine?
Ich frage mich auch, ob das, weil sie ja selber nicht die Person ist, die tanzt sie gern. Ich glaube, sie tanzt nur nicht besonders gut, oder? Sie tanzt schon gerne.
Also ich glaube, es ist besser geworden. Ich glaube, es ist automatisch so, wenn du im Laufe der Zeit besser wirst, dass du dann vielleicht auch das lieber machst. Also bei mir ist es so, ich mache meistens Dinge nicht gerne, die ich nicht gut kann.
Ja, das ist klar. Aber ich dachte mir nur so, vielleicht ist es auch so ein, ja, wenn ich muss, dann musst du auch.
Vielleicht. Oder sie denkt immer so, ja, wird schon kein Problem sein. Ich krieg's auch hin.
Ich habe es auf jeden Fall geliebt. Also ich finde, sie haben das toll gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Und weitere witzige Situation bei dieser Extended Version ist, als dann Louis Capaldi was sagt und dann die blenden halt unten dann immer den Namen ein und schreiben was dazu. Und bei ihm haben sie einfach dazu geschrieben, funniest person alive.
Ich sag wirklich. Und,
I mean, it's not true. Ja, also das dazu. Ansonsten sind natürlich noch ganz, ganz viele Easter Eggs aufgetaucht und Interpretationen von dieser ganzen Geschichte, die da erzählt wird und natürlich auch noch viel mehr Eras Tour Dancer als die ich letztes Mal aufgezählt habe. Deshalb weiterhin sehr, sehr große Empfehlung, dieses Video zu gucken.
Und wir wissen mittlerweile, oder, dass es tatsächlich im Rahmen der Show entstanden ist, die Idee.
Ja, genau. Also es ist so witzig, wenn man sich das anschaut, die Videos oder halt das Video. als er das so gesagt hat, ich wäre gerne mal in einem Musikvideo, und man hat quasi gesehen, wie es in dem Moment bei Taylor im Kopf angefangen hat zu rattern. Und sie hat ihm wohl irgendwie eine Woche später oder so dann das Skript geschickt.
Oh.
Und ich finde sowas so cool, weil das zeigt, dass so gute Kunst manchmal einfach aus den wildesten Ideen und spontansten Sachen passiert. Und Manifestations-King, hätte ich gesagt. Ne? Also wir sollten vielleicht manchmal einfach öfter das sagen, was wir möchten. Also Taylor, ich würde dich gerne mal treffen. I'd love to meet you.
Ich weiß schon, es manifestieren und so, aber ich glaube, es setzt schon voraus, dass sie das auch tatsächlich hört.
Ach so. Ja, meinst du, sie hört uns nicht?
Ach stimmt, wir sind der bekannteste Taylor Swift-Podcast Deutschlands, obviously.
Oh Gott, das kommt gerade mal arrogant an. Leute, das ist Spaß.
Ich denke, das ist klar. Zurück zum eigentlichen Thema. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, geht es dieses Mal um das Lied Father Figure. Und wir machen das ja eigentlich mal ganz gern so, dass wir quasi, ich soll spezifisch in eins der Themen ein bisschen einführen und Melissa uns dann den Taylor Swift-Aspekt dazu liefert. Und wie vermutlich die Swifties unter euch wissen, ist das Lied eine direkte Referenz, beziehungsweise mehr als eine Referenz zu dem Lied Father Figure von George Michael aus 1987. Und es ist tatsächlich auch das einzige Lied auf dem neuen Taylor-Album, wo es tatsächlich, abgesehen von, wie heißen die beiden?
Max Martin und Sherbeck.
Einen Songwriting-Credit gibt, weil sie da tatsächlich auch George Michael explizit credited. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass es am Anfang eigentlich ganz schön wäre, wenn wir mal kurz über George Michael an sich reden, beziehungsweise welches Bezüge dieses Lied zu dem von Taylor hat, beziehungsweise auch warum er als Person auch relevant ist für sie vermutlich. Also, let's go.
Mach mich schlau.
Mach dich schlau. Also George Michael wurde am 25. Juni 1963 in England geboren und ursprünglich bekannt wurde er in den frühen 80ern als Teil des Duos Wham. Wham kennt ihr sicher alle, weil die haben unser Most Love Hated Weihnachtslied of All Time geschrieben, nämlich Last Christmas natürlich. Und auch so Banger wie Wake Me Up Before You Go Go. Solo.
Das Lyrics dazu. Das ist exakt der Teil des Textes, den ich auch kann.
Anschließend hat er dann sehr erfolgreich in eine Solo-Karriere gewechselt oder seine Solo-Karriere gestartet, und zwar mit seinem Debütalbum Faith aus 1987. Da kennen auch sicher einige das Lied. Das ist genauso heißt wie das Album Faith, also I've gotta have faith.
Ich liebe die Grooves.
Ich finde, da hat er schon einige Banger rausgehauen, ne?
Schon? Mhm. Aber sonst wäre er auch nicht so erfolgreich gewesen.
Sure. Genau, und auf demselben Album ist eben auch das Lied Father Figure. Father Figure allgemein ist als Beziehungsrede strukturiert, könnte man sagen. Das heißt, es ist quasi eine Person, die mit einer anderen Person redet. Wobei aus der Sicht vermutlich von George Michael er sich selber so ein bisschen als eine umfassende Bezugsperson darstellt. Das heißt, er spricht von sich als I will be your father, I will be your preacher, I will be your teacher. Das heißt, er verspricht quasi dem Gegenüber so ein bisschen die Schutzperson für ihn oder sie zu sein, die Bindungsperson, die bis ans Ende der Zeit dafür da ist, für ihn da ist, für sie da ist und die Person liebt. Das heißt, einerseits hat man so quasi dieses Versprechen von Schutz, aber andererseits impliziert das auch so ein bisschen Autorität. Das heißt, das ist auch schon da so ein Beziehungsgefälle quasi da, könnte man sagen. Das Lied ist aber auch insofern spannend, als dass man damals dann noch nicht wusste, dass George Michael homosexuell ist und es auch so ein bisschen indirekt für ihn, denke ich, so eine Art Outlet war, um seine eigentlichen wahren Gefühle zu zeigen und das versteckt quasi zu kommunizieren. Man hat beispielsweise die Line drinnen, that's all I wanted, but sometimes love can be mistaken for a crime. Und in den USA habe ich jetzt dann vorher noch nachgeschaut, war tatsächlich Homosexualität sehr lange auch noch ein Verbrechen. Und ich glaube sogar bis 2003 oder 2003 erst wirklich in allen Staaten nicht mehr als Verbrechen gehandhabt.
Jetzt dachte ich, Deutschland war spät dran.
Ja, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da 2003 erst stand, was ich schon krass fand.
Krass.
Und das Interessante an dem Lied ist auch, dass er, also wenn man das quasi noch nicht weiß, finde ich, dass manche Szenen tatsächlich so ein bisschen creepy sind. Also dass er spricht auch zum Beispiel neben diesen, quasi ich bin dein Vater und Lehrer und so, kommt sowas vor wie put your little hand in mine, was ja schon auch ein bisschen, also oder weird rüberkommen
komisch
kann. Aber ich finde vor dem Hintergrund, dass es da für ihn eigentlich darum ging, quasi, wie sagt man, quasi seine wahren Gefühle zu transportieren, finde ich es dann umso schön und umso wichtiger, das Lied.
Ich finde das total spannend, weil, also ich meine, ich bin ja ein paar Jahre jünger als du und bin natürlich dann auch entsprechend noch ein paar Jahre später in das Thema Musik, Popkultur, wie auch immer, eingestiegen.
Yeah.
Und also ich kannte halt George Michael nur als, das ist ein schwuler Mann. Mhm. Insofern, ich finde es dann manchmal auch irgendwie immer erstaunlich, dass wenn so Texte irgendwie sind, dass dann, also entweder die Leute haben das einfach verdrängt, aber für mich, ja, ist jetzt auch Rückschaufehler, aber ich finde das irgendwie dann auch recht offensichtlich irgendwie, wie das gemeint ist.
Ja, aber gleichzeitig, gerade in den 80ern gab es ja sehr viele androgyne Persönlichkeiten. Also weißt du, was ich meine? Also sehr, sehr vieles kann man jetzt im Nachhinein sagen, ja, das war irgendwie eher auch offensichtlich, aber es war schon auch irgendwie Zeitgeist, dass man quasi sich unter Umständen androgyn präsentiert hat. Man könnte natürlich nämlich auch sagen, dass in seinen Liedern oder seinen Musikvideos, ja, das war ja eh klar. Aber du hast ja zeitgleich auch einen Dieter Bohlen, der eine sehr ähnliche Art von Auftreten hatte, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, und aus der Zukunft lässt sich sowas dann halt auch immer leicht sagen. Ne?
Ja, voll. Ja, auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass seine Sexualität dann zwangsgeoutet oder er hat quasi zwangsgeoutet wurde. Das heißt, ganz lang hat er das eben nicht kommuniziert. Er hat das irgendwie damit begründet, dass er gesagt hat, er wollte seine Mutter schützen. Und es war, wie ich schon gesagt habe, halt gesellschaftlich auch nicht jetzt offen, als schwule Popstar quasi aufzutreten. Und zwangsgeoutet wurde er dann 1998. Da wurde er nämlich beim Cruising auf einer öffentlichen Toilette erwischt in einem Park in Los Angeles. Übrigens Cruising, für die, die es nicht wissen, das heißt quasi, dass Männer nach anderen Männern Ausschau halten und eben explizit auf der Suche sind nach Sex, aber eher anonym und unkompliziert. Und was George Michael nicht wusste, war, dass quasi das davor schon Beschwerden gegeben hat, dass auf dieser Toilette Cruising stattfindet. Und er hat dann quasi einen jungen Mann, quasi er dachte, der würde ihm ein Angebot machen. Das Problem war nur, dass dieser junge Mann, dass das quasi ein Polizist war, ein Zivilpolizist. Das heißt, er wurde dann auch angeklagt wegen, ich glaube, öffentlichen Ärgernisses oder sowas auf diesem Niveau.
Wann war das?
1998 war das.
Da wurde ich geboren.
Ja, ja, ich kann mich da tatsächlich noch dran erinnern, dass das durch die Medien ging.
Ja, krass. Ja, ich finde das Thema Zwangsouting, ich finde es schlimm, das sagen zu müssen, aber das ist ja auch heutzutage noch ein Thema. Also, um jetzt mal wieder ganz kurz auf den Anfang zu springen, selbst jetzt leben wir im Jahr 2026, in dem sich 25-Jährige in ihrer Durchbruchrolle, also ich weiß, bei Heartstopper war es ja, glaube ich, so, dass einer der Protagonisten dann quasi gezwungen war, sich zu outen. Und jetzt ist es auch bei Heated Rivalry so, dass die Öffentlichkeit aus irgendeinem Grund meint, sie hätten Anspruch auf das Wissen, wie, also ob jetzt die Protagonisten schwul, bi, hetero, sonst was sind.
Ja,
deshalb an der Stelle, Leute, ihr habt keinen Anspruch auf irgendwas. Und wenn, also ich glaube nicht, dass man das den Leuten sagen muss, die uns zuhören, aber auch um die Message nochmal zu verbreiten, niemand ist euch etwas schuldig und gerade Personen in der Öffentlichkeit, wenn die sich nicht äußern wollen, dann müssen die das nicht. Und ich finde das ganz, ganz schlimm, dass das jetzt mit Social Media, glaube ich, auch wahrscheinlich noch mal krasser geworden ist, weil sich das so schnell dann auch was hochschaukelt. Deshalb an der Stelle, ich finde das ganz schlimm, dass es ihm damals so ergangen ist und passiert ist. Und ich finde es ganz schlimm, dass das auch heute, 28 Jahre später, immer noch so passiert.
Genau, aber um jetzt noch mal ein paar Jahre quasi noch mal zurückzugehen, gibt es noch ein anderes Event, was wichtig war, was insbesondere wichtig ist, um den Bezug zur Taylor zu verstehen, würde ich sagen. Es war nämlich so, dass George Michael 1992 eine Klage gegen Sony eingereicht hat. Und zwar aus einem sehr, wie sagen, ähnlichen Grund, als auch Taylors Masters ja relevant sind. Und zwar ging es im Kern bei dem Konflikt darum, dass er gesagt hat, es gibt halt so eine krasse Machtasymmetrie zwischen den Plattenverträgen, beziehungsweise in den Plattenverträgen. Und dass man sowas hat wie Exklusivverträge, die krass binden, dass die Labels mega viel Kontrolle ausüben, sei es jetzt über die Vermarktung, aber auch die Veröffentlichungslogik, dann aber auch strategische Entscheidungen. Und er hat dann quasi kritisiert, wie viel künstlerische Autonomie dann überhaupt noch überbleibt. Und er hat das dann auch relativ stark formuliert und zum Beispiel gesagt, dass es ihm vorkommt wie Professional Slavery. Und dass man sich vorkommt, als wäre man no more than a piece of software. Das heißt, genau, das war ein sehr ähnlicher Konflikt, den wir auch den Minister später dann auch noch bei Taylor nochmal kurz ansprechen wird.
Ich finde es krass, dass auch das jetzt Jahrzehnte später immer noch Thema ist. Und es ist ja jetzt nicht nur bei Taylor Thema gewesen. Ja. Es gibt jetzt noch weitere KünstlerInnen, die zum Beispiel jetzt auch ihre alten Lieder nochmal neu aufnehmen für quasi neue Masters. Und wie wenig sich da das Business weiterentwickelt hat im Sinne der KünstlerInnen, sondern eben, dass da immer noch die Macht so bei den Labels liegt. Auch das, ich finde das krass.
Finde ich auch. Und er hat den juristischen Streit dann übrigens leider auch verloren. Das heißt, er hat den Prozess verloren. Er hat später dann auch noch gesagt, dass er den ganzen Prozess irgendwie auch ein bisschen bereut hat. Aber jetzt nicht unbedingt, glaube ich, wegen der Kritik, die er geäußert hat, sondern weil das Ganze für ihn in auch eine super schwere Zeit gefallen ist. Er hat nämlich tatsächlich 1991 die Liebe seines Lebens kennengelernt, einen Mann namens Anselmo Felepa. Und Felepa ist ein halbes Jahr, nachdem wir ihn kennengelernt haben, hat eine positive HIV-Diagnose und ist dann tatsächlich auch 2 Jahre, nachdem sie sich kennengelernt haben, also 1993, gestorben an AIDS. Und das heißt, das war halt einfach für ihn generell eine schwierige Zeit und das ist halt komplett zusammengefallen mit seinem Streit mit Sony. Genau, und das Ganze noch kurz abzurunden, George Michael ist gestorben dann im Endeffekt 2016, also das ist noch gar nicht so lange her.
Zehn Jahre.
Es fühlt sich nicht so an, als wäre es so lange her. Im Alter von erst 53 Jahren, an einer natürlichen Ursache, er hatte aber sein ganzes Leben lang mit Substanzproblemen zu kämpfen, was auch rechtliche Folgen teilweise für ihn hatte. Genau. Ja, dann finde ich es eigentlich am sinnvollsten, wenn wir direkt zu Taylors Father Figure übergehen. Ich werde jetzt mal nur ganz kurz drüber sprechen, weil ich glaube, dass Melissa da mehr Input geben kann, aber allgemein etwas, was die beiden Lieder gemeinsam haben, ist, dass auch Taylors Lied so als Beziehungsrede strukturiert ist, nur hat sie halt ein anderes Spannungsfeld als jetzt eine Liebesbeziehung, sondern es geht halt um die industriebezogene Machtgeschichte. Deswegen ist das, deshalb auch die Masters in dem Lied besonders wichtig sind. Und das ganze Lied kann man so ein bisschen zu grob strukturieren, als es fängt an mit so einer Art Setup, das heißt, die Machtrolle der einen Person wird quasi präsentiert. Dann wird die Mechanik beschrieben von diesem Dynamik. Dann eskaliert das Ganze. Dann haben sie sowas wie, sie drohen sich quasi oder es wird ihr gedroht. Und okay, zur Kernaussage sagt mir das sowas.
Okay, dann übernehme ich an der Stelle. Und zwar würde ich vielleicht an der Stelle noch quasi auf der Brücke zwischen George Michael und Taylor bleiben. Du hast es ja auch schon gesagt, Taylor hat George Michael an der Stelle als Songwriter Credit gegeben. Mhm. Dazu habe ich auch was gelesen. Ich bin keine Juristin, deswegen kann das jetzt sein, dass ich das nicht ganz in den juristisch korrekten Begriffen wiedergebe. Aber so wie ich das verstanden habe, war es eben so, Sie hätte ja im Endeffekt das Lied samplen können. Sie hat es aber nicht gesampelt, sondern interpoliert. Und der Grund dafür soll wohl gewesen sein, dass hätte sie es gesampelt, dann wären die Erlöse, also das Geld, aus diesem Song nicht, also dann wäre das an quasi das Plattenlabel gegangen oder das Unternehmen, das immer noch die Rechte an diesem Lied hat. Mhm. Dadurch, dass sie ihn jetzt aber als Songwriter gecredited hat und interpoliert hat, gehen wohl die Erlöse an seine Familie und an seine Nachkommen, wie auch immer, alle, die da irgendwie quasi Rechte haben in dem Sinn. Und ich finde, das ist sehr Taylor-typisch und ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass sie sich sehr bewusst darüber ist, wen sie da samplet und was der einfach für eine Hintergrundgeschichte hat, was eben dieses Thema mit den Masters angeht.
Ich finde das auch voll schön, weil ich mir so denke, also ich glaube, dass George Michael das sehr gefreut hätte. Also eben, weil er selber auch diesen Kampf mit der Industrie hatte und dann sie ja damit auch quasi dafür dann auch nochmal ein Zeichen setzt, dass sie sich dessen bewusst ist.
Ja, und ich glaube, das es zeigt auch, dass sie einfach sich der Macht und dem Einfluss, den sie in der Musikindustrie hat, auch bewusst ist und dass sie sich bewusst ist, dass sie halt auch Zeichen setzen kann und darf und soll.
Ja.
Genau. Das heißt, da ist auf jeden Fall schon mal eine Verbindung zwischen den beiden. Und wir haben jetzt auch schon die ganze Zeit von Masters und Taylors Masters und so weiter gesprochen. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, bevor wir direkt in den Text gehen, einen ganz, ganz kurzen Überblick geben über die Masters-Geschichte. Wir hatten es auch schon ein paar Mal angerissen unter dem Begriff Taylors Versions und so weiter. Deshalb hier mal eine Kurzzusammenfassung, weil ich glaube, dass es wichtig ist, um das Lied auch verstehen zu können. Also man kann es natürlich trotzdem hören und genießen, aber das ist eine Ebene, die da definitiv dabei ist und deshalb ein kleiner Überblick. Erstmal zu dem Begriff, was sind denn eigentlich die Masters? Die Masters sind die Originalaufnahmen eines Songs oder eines Albums oder wie auch immer. Mhm. Und wer die Masters besitzt, der besitzt die Rechte darüber, wie die Musik in Filmen oder in Werbung genutzt werden darf. Sämtliche Lizenzrechte, also man kann ja auch zum Beispiel Songtextteile lizenzieren. Das gehört da alles dazu. Und es gehört eben auch dazu, die Rechte an Verkauf und Wiederveröffentlichung von Liedern.
Ja.
Und Taylor hat ja 2005 ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben bei dem Label Big Machine Records. Und es ist gerade bei jungen KünstlerInnen, aber generell in der Branche üblich, dass das Label die Rechte an den Masters hat. Und bei ihr war es eben so, dass sie die Rechte an den Masters der ersten 6 Alben hat. Sprich, Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 und Reputation.
Ja.
Taylor hatte immer noch die Songwriting-Rechte, aber eben nicht die Masters. Nach den ersten 6 Alben wollte Taylor ihren Vertrag eben nicht verlängern, sondern hat das Label verlassen. Auch da gab's, also die sind jetzt nicht unbedingt im Guten auseinandergegangen. Es gab wohl zum Beispiel auch so ein Angebot, dass für jedes Album, das sie neu aufnimmt, bekommt sie die Rechte an einem alten Album zurück oder so. Also kein guter Deal meiner Meinung nach. Und sie hat dann eben das Label verlassen. Und dann war es so, dass 2019 die Rechte, die Masters, verkauft wurden. Und zwar an Scooter Braun, beziehungsweise an den seine Firma, der eben auch Musikmanager und Musikunternehmer und was auch immer alles ist. Und so wie Taylor sich in Interviews auch immer geäußert hat, war das so ein Ding so, ja, wenn du es verkaufst, ungefähr an jeden, aber nicht an den. Also Scooter Braun, ja, der hat auch zum Beispiel, also zu seinen Klienten gehört Kanye West.
Oh, wow.
Oder gehörte. allein der Name sollte, glaube ich, ausreichen, dass man weiß, warum Taylor nicht wollte, dass ihre Musik an diese Person geht. Es gab dann wohl auch, ja, er ist wohl auch in der Industrie sehr umstritten und nichtsdestotrotz wurden die Rechte an Scooter Braun verkauft. Es war auch so, dass tatsächlich Taylor gesagt hat, dass sie über, also sie hat von dem Verkauf über die Medien erfahren. Das alte Label bestreitet das, also da gibt's einfach gegensätzliche Meinungen, aber allein die Vorstellung, dass du, was dir ja so wichtig ist, das ist respektlos und das muss wirklich schlimm sein, vor allem, weil ja Taylor immer wieder betont, wie wichtig ihr auch die Texte sind und ihre Musik ist und das ist einfach was sehr Persönliches für sie ist.
Mhm.
Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie als ob jemand deine Tagebücher auf eBay versteigert oder so.
Ja, voll.
Und das war 2019. 2020 wurden die Masters dann tatsächlich schon wieder weiterverkauft an eine Investmentfirma namens Shamrock Capital. Angeblich so um die 300 Millionen Dollar war das Ganze dann noch wert. Und Taylor wurde wohl auch angeboten, dass sie mitbieten und da mitwirken kann an diesem Verkauf. Aber sie hat gesagt, solange Scooter Braun beteiligt ist, hat sie da kein Interesse dran.
Ja.
Und ist stattdessen die Gegenstrategie von Taylors Versions gefahren. Das heißt, sie hat ihre alten Alben neu aufgenommen und hat quasi neue Masters geschaffen. Und die haben dann eben die Lieder und auch die Alben haben dann immer den alten Namen und dann aber im Klammern dahinter Taylors Version. Sie hat insgesamt von 2021 bis 2023 4 Taylors Versions veröffentlicht. Fearless, Red, Speak Now und 1989. Da sind jeweils die ganzen originalen Songs dabei. Es sind noch immer ein paar unveröffentlichte Songs. Die heißen dann immer From the Vault, also quasi aus dem Tresor, aus dem Safe.
Ah.
Und an diesen Liedern hat Taylor die vollen Rechte.
Aber das heißt, die Leute, die sie supporten wollten, haben damals dann tatsächlich nur die Taylors Versions gehört, oder?
Überwiegend. Also ich habe zum Beispiel auch wenn Taylors Version verfügbar war, habe ich auch nur Taylors Version gehört. Ich weiß, dass es zum Beispiel Leute gab, die auch die Alben, an denen sie keine Rechte hatte, gar nicht mehr gehört haben. Das habe ich jetzt nicht gemacht, da bin ich ehrlich. Aber das war im Endeffekt auch eine ziemlich clevere Strategie, um den Wert der alten Alben und der alten Lieder zu drücken.
Ja.
Weil die halt kaum noch gestreamt, gekauft und so weiter wurden, waren natürlich immer weniger wert. Und letztendlich war es so, dass jetzt im Mai 2025 Taylor alles zurückgekauft hat. Das heißt, sie hat jetzt und in Zukunft die Rechte an sämtlicher Musik, an allen Konzertfilmen, an allen Fotoshootings, die im Rahmen dieser Alben entstanden sind und so weiter, hat sie jetzt die kompletten Rechte.
Ja.
Und es wurde auch so spekuliert, dass sie so auch für um die 300 bis 330 Millionen Dollar das Ganze zurückgekauft hat. Das heißt, auch ungefähr für den Preis, für den es ursprünglich verkauft wurde. Und wenn man sich jetzt halt überlegt, dass dazwischen die Eras-Tour war und auch 2 neue Alben und dass Taylor ja insgesamt nochmal viel, viel erfolgreicher wurde in der Zeit, ist es im Endeffekt nichts, wenn man überlegt, was diese Musik hätte wert sein können. Und genau, das ist jetzt so Stand der Dinge, dass Taylor alle Rechte hat an den alten und an den neuen Versionen und dass mittlerweile auch immer so eine Mischung aus alter und neu. Also ich habe zum Beispiel auch, bei manchen Liedern höre ich die alten Versionen, bei anderen Liedern höre ich die neue Version und so machen das, glaube ich, auch ganz viele.
Hört man da wirklich tatsächlich so einen Unterschied bei den unterschiedlichen Versionen? Also weiß gar nicht, ob ich sie immer schon so explizit verglichen habe.
Also ich finde unterschiedlich stark. Ich finde zum Beispiel bei Fearless hört man stimmlich sehr stark den Unterschied, weil ich meine, die war damals noch so jung und ihre Stimme hat sich auch noch so weiterentwickelt seit der Aufnahme von Fearless, da hört man es auf jeden Fall.
Mhm.
Auch bei Speak Now noch. Insbesondere bei 1989, finde ich, hört man es stimmlich nicht mehr unbedingt so arg. Aber da ist dann auch teilweise die Production ein bisschen anders.
Ja.
Und ich finde zum Beispiel bei Speak Now die Production extrem unterschiedlich. Also da hört man es, denke ich, schon. Aber klar, wenn man es nur zwischendurch mal hört, dann wahrscheinlich eher nicht. Also wenn man es im direkten Vergleich hört.
Ja, aber spannend. Danke für den kurzen Einblick. Ich bin mir ganz sicher, dass wir wahrscheinlich immer noch eine ganze Folge zu der Geschichte machen werden.
Mindestens dann, wenn wir das erste Album besprechen, bei dem es eine Taylors Version gibt.
Ja, auf jeden Fall. Genau.
Alright, back to Father Figure. Wer haltet jetzt diese ganzen Infos einfach mal im Hinterkopf, wenn wir jetzt über den Songtext sprechen? Ich hatte ja sonst immer verschiedene Kategorien. Diesmal ist es ein bisschen anders, weil wir jetzt hier nicht so direkt Kategorien, sondern eher verschiedene Motive, die aus meiner Sicht in meiner Interpretation, im Lied thematisiert werden. Das eine, was wir auch in der letzten Folge schon mal besprochen hatten, ist das Motiv, was Taylor relativ oder häufiger mal verwendet, dass eine Person, die man für Freund, Freundin oder zumindest als vertraute Person gehalten hat, zum Feind wird. Das ist etwas, was in diesem Gespräch, wie du es ja auch schon gesagt hast, im Lauf dieses Gesprächs, das das Lied darstellt, passiert. Was für mich ein weiteres, auch eher kleineres Motiv ist, ist dieses Thema, es kommen Leute nach dir. Also du bist erfolgreich und so weiter, aber pass auf, die Nächsten stehen schon in den Startlöchern.
Ja.
Das ist was, was zum Beispiel auch in Lucky One oder in Clara Bow thematisiert wird. Gerade Clara Bow könnte dir, glaube ich, gefallen, insbesondere aufgrund des Name-Droppings, das da passiert.
Mhm.
Mehr verrate ich jetzt nicht. Aber ja, ich glaube, ich packe Clara Bow auch mal mit in unsere Playlist.
Ja, mach mal.
Und dann kannst du da mal reinhören. Was aber das zentrale Motiv ist, ist, dass ein Gespräch passiert zwischen einer Father-Figure und der Protagonistin. Ich werde jetzt der Einfachheit halber immer von Taylor und Scott sprechen. Das ist jetzt eine Interpretation, das heißt nicht, dass das so ist, aber nennen wir diese fiktiven Personen, die sich da unterhalten, einfach mal Taylor und Scott. Und mit Scott meine ich Scott Borchetta.
Hm.
Scott Borchetta war der Inhaber des Plattenlabels, bei dem Taylor ursprünglich unterschrieben hatte und der dann letztendlich die Masters verkauft hat.
Es ist dieser Typ mit den schwarzen Haaren, den man auf den Bildern, auf den alten immer wieder mal mit ihr gemeinsam
ja,
sieht.
Ja, genau. Mit den so Locken und so.
So Schmalzlocken.
Der sieht auch, ja, ich finde, der sieht auch immer ein bisschen creepy aus.
Ja.
Was dem Lied, finde ich, so einen ganz nicen Twist gibt, ist, dass es gibt mir ganz harte Mafia-Vibes. Und das ist was mich in meiner Meinung bestärkt, dass es um Scott gehen soll, weil wie man hört, Scott Borchetta, der hat italienische Vorfahren.
Ach, du hast recht. Mit dem I Protect the Family und so.
Genau, also ich finde, wenn ich dieses Lied höre, auch jetzt nicht nur vom Text, sondern auch vom Musikalischen her, mhm, ich sehe da vor mir so ein Büro mit gedimmtem Licht und ganz viel Holzmöbeln und dann sitzt da jemand im Anzug und meinetwegen noch mit Zigarette im Mund und da steht ja auch der Brown Liquor, also so ein Glas Whisky vor sich oder so. Also ich finde, das ist ein typisches Taylor-Lied, bei dem sie, ohne es direkt zu beschreiben, so eine Szene schafft.
Es gibt ja auch dieses I pay the check before it kisses the mahogany grain, fand ich auch eine besonders schöne Line, weil es irgendwie, finde ich, etwas, was man so einfach hätte beschreiben können, also einfach
ja,
lands on the table oder was auch immer, wenn du was
genau sagst,
so irgendwie sehr, sehr lyrisch beschrieben. Also man muss kurz drüber nachdenken, was sie eigentlich meint damit.
Ja, Taylor hat selbst auch gesagt, dass das eine ihrer Lieblingslines tatsächlich ist. Und ja, ich finde, das ist auch ein, sonst sage ich ja oft, die Lieder könnten auch ein Gedicht sein. Das könnte ein Buch sein. Und von der Handlung her, diejenigen, die es eben nicht kennen, es geht los, dass die Father-Figure so sagt, ja, als ich dich gefunden habe, du warst noch so jung und verloren und ich habe dich aufgenommen und habe dir gezeigt, was du schaffen kannst und ich habe Potenzial in dir gesehen und aber auch das You Remind Me of a Younger Me. Also man sieht sehr deutlich, da geht es um eine Person, die im relevanten Feld, also in dem Fall in der Musikindustrie, Erfahrung hat und schon diese Erfahrung auch weitergeben will und helfen will. Es wird aber im Chorus sehr deutlich, dass das nicht aus Freundlichkeit passiert, sondern es geht ums Geld. Also this love is pure profit.
Mhm,
ich bin für dich da, ich helfe dir, ich unterstütze dich, ich bin deine Father Figure, aber letztendlich ist das eine Geschäftsbeziehung und es geht ums Geld. Die Person redet dann auch weiter und sagt, ja, ich zahle den Scheck, bevor er überhaupt auf dem Tisch liegt. Und dann passiert so ein bisschen der Switch, wo die Prodigy zu erfolgreich wird.
Mhm.
Also sie wollen dich aufsteigen sehen, sie wollen aber nicht, dass du regierst, sagt die Person quasi als Tipp an den die Protégé und sagt, ja, geh mal, schalt mal einen Gang zurück. Ich habe dir alle Tricks gezeigt und alles, was ich wollte, war deine Loyalität. Was eigentlich auch, weil man sieht, es muss gelogen sein, weil es geht ja offensichtlich ums Geld. Das wird ja direkt im Chorus dann wieder beschrieben. So. Ja. Also es geht nicht nur um Loyalität, da sollen schon auch alle davon profitieren. Und dann nach der zweiten Strophe ändert sich die Szene. Vorher hat aus meiner Interpretation die ganze Zeit immer eine Person gesprochen, hat so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt und ja, und so war das und ich habe dich gefunden und ich habe das aus dir gemacht, was du jetzt bist. Und dann schaltet sich aber unsere fiktive Person, die wir Taylor nennen, schaltet sich ein, weil es heißt, ich habe eine Veränderung in dir gesehen und Loyalität ist nicht mehr das, was es mal war. Und dann sind dumme Entscheidungen passiert. Und um deine Träume zu erfüllen, musstest du mich loswerden.
Ja.
Und vorher sagt immer quasi die erfahrene Person, I protect the family. Und hier heißt es auf einmal aus der Sicht der anderen Person, I protect the family.
Mhm, stimmt.
Also hier ist ein Perspektivwechsel und hier ist der Moment, wo diese Beziehung kippt. Und dann geht's wieder mit einem Chorus weiter, leicht abgeändert. Dann kommt meiner Meinung nach die geilste Zeile in dem ganzen Lied, lyric-wise und music-wise. Und zwar, you'll be sleeping with the fishes before you know you're drowning. Diese Stelle ballert dermaßen. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich das Lied von Anfang an so cool fand, war diese Stelle, weil ich einfach eine Schwäche für Taylor Bridges habe. Und wenn die Bridge nicht gut ist oder die Bridge mich nicht direkt abholt, haben es die Lieder schwer bei mir. Wenn die Bridge eine Stelle haben, die sie einen Twist oder einen Tonartwechsel oder wie jetzt hier auch dieser Perspektivwechsel, die Gegenrede, das ist so das, was für mich einen guten Taylor-Song ausmacht.
Hm. Hat man nicht auch die Tonartwechsel auch an der Stelle? Oder ist das nicht so?
Ja.
Das heißt, finde ich irgendwie auch nochmal ein Indiz dafür, dass sich tatsächlich die Perspektive wechselt.
Ja, und auf einmal sagt eben, und jetzt kommt die Stelle, wo ich mir auch nicht so sicher bin, wer spricht eigentlich?
Ja.
Also es heißt, you'll be sleeping with the fishes before you know you're drowning. Das könnte eine Drohung beiderseits sein.
Mhm.
Weil wir jetzt hier einfach zwei mächtige Figuren haben, die in einem Konflikt sind und jeder könnte theoretisch dem anderen drohen.
Voll.
Pass auf, was du machst. I got the place surrounded. Ich habe hier meine Leute um mich rum. Und jetzt kommt nämlich dieses whose portraits on the mantle? Who covered up your scandals? Weil das whose portraits on the mantle, das heißt für mich so, ja, wessen Porträt, wessen Bild ist denn zum Beispiel auf dem Albumcover?
Ja.
Und dann kommt who covered up your scandals. Das, finde ich, ist ja eigentlich eher was eine Mentorperson sagen würde. So, wer hat denn deine Skandale so vertuscht? Es könnte aber auch sein, dass die mächtigere Person einen Skandal hatte und die eigentlich weniger mächtige Person, also unsere fiktive Taylor, hat das Ganze vertuscht. Und das könnte ja auch ein Grund gewesen sein, warum sie überhaupt erkannt hat, wie mächtig sie ist. Das ist ein Gedanke, der kam mir gerade erst. Aber also für mich ist gerade dieser Chorus nach der Bridge auf so viele Arten und Weisen interpretierbar, weil da könnte sich entweder wieder die eine Perspektive, also in dem Fall Taylor-Perspektive, durchziehen, oder es könnte wirklich ein Streitgespräch sein.
Ja, sie können sich auch einfach so anschreien. Das könnte man sich auch gut vorstellen. Genau. So, ja, wer ist denn auf dem Cover? Ja, aber wer hat denn deine Skandale gecovert?
Da gibt es wahrscheinlich auch nicht die eine richtige Lösung.
Hm.
Auch ein ganz, ganz mächtiger Satz für mich ist das Mistake my kindness for weakness and find your card cancelled. Was für mich ja so ein Hinweis ist, so, ja, ich bin vielleicht als nette Person in der Branche bekannt, aber unterschätzt mich nicht. Was ja auch irgendwie was sehr Feministisches ist, dieses Thema. Nur weil ich nett bin, darf ich nicht unterschätzt werden. Und ich bin auch nicht verpflichtet, nett zu sein. Und dann kommt der Satz, der für mich so das ganze Lied zusammenfasst, und das ist This Empire Belongs to Me. Weil das ist für mich die Stelle, wo es klar wird, es geht definitiv um die Masters.
Ja.
Aus meiner Sicht. Und diese am Anfang Junior-Person, die auf den Schutz und auf die Anweisungen der größeren Person angewiesen war, ist jetzt so empowered und hat so eine starke Agency und so eine Handlungsmacht, dass sie jetzt sagen kann, dieses ganze Imperium, was da inzwischen gibt, das gehört zu mir. Und du hast da, um ehrlich zu sein, gar nichts mehr zu melden. und Leave It With Me, I Protect the Family. An der Stelle auch ein Easter Egg. Sie sagt oder sie singt den Satz I Protect the Family in diesem Lied 6-mal. Mhm. Und es waren ja 6 Masters, die verkauft wurden.
Ah.
Und dann im Outro geht's nochmal, you know, you remind me of a younger me, I saw potential. Und da hat Taylor auch gesagt, sie selbst sieht sich eigentlich in keiner klaren Rolle in diesem Lied. Sie kennt, oder in keiner klaren Perspektive. Sie kennt beides. Sie weiß, wie es ist, die Person zu sein, die auf Führung, auf Unterstützung angewiesen ist. Sie war aber auch schon diejenige, die Potenzial in anderen gesehen hat, die sie unterstützt hat und die vielleicht davon auch enttäuscht wurde und eben keine Loyalität erhalten hat.
Mhm. Ich finde es auch echt sehr spannend. Ich muss ja echt sagen, dass am Anfang war ich ja nicht jetzt der Superfan von dem Lied. Und es ist, ich glaube, so melodisch und so noch immer nicht meins. Aber ich mag auch zum Beispiel das Original-Father-Figure-Lied nicht so sehr.
Muss man dazu sagen. Das ist dieses, was du mal meintest mit, du magst es, das hauchige, hohe nicht, ne?
Ja. Ja, aber das geht mir immer öfter bei so Taylor-Liedern so, dass wenn man sich dann damit auseinandergesetzt hat und dann halt auch versteht, woher die Lyrics kommen, dann passt's. Also deswegen, ich finde, das macht sie dann ja auch als Person ein bisschen aus und deswegen finde ich die Lyrics an sich cool. Es wird jetzt nicht mein Go-To-Lieblingslied werden, aber ich finde es trotzdem ein gutes Lied.
Das ist okay. Aber ich finde das auch das Coole, weil man kann das ja als auch ein cooles Lied sehen und mögen, ohne die Hintergrundgeschichte zu kennen.
Ja.
Aber wenn man sie kennt, dann kriegt das Ganze auch einfach nochmal so viel mehr Bedeutung.
Ja, voll.
Und das ist einfach was für mich generell, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt, Taylor-Lieder ausmacht. Und selbst mir geht es ja oft so, dass ich ein Lied höre von ihr und finde es cool, also gerade wenn irgendwie ein neues Album kommt oder so. Und dann beschäftige ich mich tiefer damit und dann merke ich, wie viele Querverbindungen es da gibt und Verweise zu anderen Liedern, zu Personen, zu Situationen in ihrem Leben. Und das ist das, was wir eben auch im Laufe des Albums schon gesagt haben, dass diese Suche nach Verbindungen, dieses Interpretieren und vielleicht auch irgendwie Bezüge zum eigenen Leben herstellen. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt weniger Ambitionen in die Musikbranche einzusteigen, aber die Situation kennt man ja. Man hat irgendwie einerseits Vorbilder und fühlt sich verpflichtet oder man merkt, oh Gott, ich bin da vielleicht Vorbild für jemanden. Was bedeutet das jetzt? Und also ich finde, gerade die Lyrics machen das Lied für mich toll, aber ich finde es auch musikmäßig sehr cool, weil es für mich die ganze Stimmung unterstreicht. Und ich wünsche mir ein Musikvideo für dieses Lied im Mafia-Stil.
Na gut, damit kommen wir eigentlich eh schon zum Ende. Damit wir es nicht wieder vergessen, mit um welches Lied wird es denn das nächste Mal gehen?
Nächstes Mal geht es um Eldest Daughter.
Ach, da könnt ihr euch auf was Spannendes freuen. Das werden wir ein bisschen psychologisch uns auch angucken.
Ja, und auch bevor wir es vergessen, wie immer, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf der Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört, bewertet uns gut, schreibt gerne Kommentare, wir freuen uns da immer sehr drüber. Also sowohl auf Instagram als auch zum Beispiel auf Spotify. Schreibt uns, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Meinung habt, wenn ihr Wünsche habt, Fragen, die wir beantworten sollen. Erzählt euren Lieblingsmenschen von uns, teilt das Wissen, das es uns gibt. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Und genau, hört in unsere Playlist rein. Den Instagram-Account und die Playlist und alles Wichtige findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Genau.
Und ja, ich glaube, das war's von mir.
Genau. Und wir freuen uns, wenn es das nächste Mal wieder heißt Swiftly Analyzed. Baba!
Ade!